Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der österreichische Schriftsteller Paulus Hochgatterer ist nicht nur ein vielfach ausgezeichneter Literat, er ist auch seit vielen Jahren Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum in Tulln. Die menschlichen Abgründe, die er mit poetischen Mitteln auslotet, dürften ihm also so vertraut sein wie zumindest einem seiner Protagonisten, dem Psychiater Raphael Horn, der bereits zweimal in dieser Besetzung dem Bösen auf der Spur war. 2006 in Die Süße des Lebens und 2010 in Das Matratzenhaus. Im neuen Roman von Paulus Hochgatterer Fliege fort wird das idyllische Städtchen Furth, dem auch die beiden ersten Romane spielten, erneut vom Verbrechen heimgesucht. Und ich bin jetzt mit Paulus Hochgatterer in Wien verbunden. Guten Tag, schön, dass Sie da sind, Herr Hochgatterer.
Guten Tag, ich freue mich.
Auf der Dezember-Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur und der FAZ, da stand Ihr Buch auf einem der vordersten Plätze. Aber ich habe gelesen, Sie mögen das gar nicht, wenn man Ihre Bücher als Kriminalromane einstuft. Warum denn nicht? Was verstellt diese Einordnung?
Ja, also ganz so ist es wiederum auch nicht. Wenn ein Buch auf Platz 3 der Krimi-Bestenliste steht, dann mag man auch, wenn es als Krimi apostrophiert wird. Nein, aber jetzt im Ernst, ich mag die Verkürzung nicht. Ich stelle diverse Ansprüche an meine Bücher, unter anderem sozusagen einen Gattungsanspruch. Und den kann man vielleicht so beschreiben, dass zumindest die drei Bücher aus der Reihe, Die Süße des Lebens, Das Matratzenhaus und jetzt Fliege fort, dass diese drei Bücher nicht ausschließlich als Krimis zu lesen sind. Das sind Bücher, an die ich selbst auch literarische Maßstäbe anlege und immer, wie es halt so ist, auch hoffe, denselben Genüge zu tun.
Ich würde auch sagen, das sind auf jeden Fall sehr literarische Kriminalromane, wenn man sie denn so bezeichnen will, die Sie da schreiben. Aber es geht schon darin um Verbrechen, um kriminelle Handlungen oder um das Böse. Ist es das vielleicht, kann man das sagen, dass Sie das Böse fasziniert?
Mich faszinieren, und das ist vielleicht für einen Kinder- und Jugendpsychiater nicht verwunderlich, viele verschiedene Aspekte im menschlichen Leben und unter anderem natürlich auch das, was man als das Böse bezeichnen kann. Das heißt Aggression, Wut, Hinterhältigkeit, dort, wo man sie sich vielleicht nicht gleich oder nicht zur Gänze erklären kann.
Jetzt steht im Zentrum Ihres neuen Buchs der Missbrauch von Heimkindern. Das ist ein Verbrechen, das lange her ist, aber nie vergangen ist und das jetzt zum Zeitpunkt der Handlung, die ja in der Gegenwart spielt, gerecht wird. Da werden alte Menschen brutal angegriffen, die schweigen aber alle dann beim Arzt und haben Angst offensichtlich und sagen, das seien Unfälle gewesen. Dann ist noch ein Kind entführt worden. Es gibt noch mehrere Erzählstränge, auf die wir auch noch kommen können. Aber da beginnt also jemand, ein Täter, der mal Opfer war, zu handeln. Kann man sagen, das beginnt, weil er oder sie mal eine umfassende Ohnmacht erlebt oder erlitten hat? Würden Sie da zustimmen? Das ist so eine Art Selbstermächtigung?
Ich tue mir jetzt ein wenig schwer, weil man die eigenen Geschichten ja nicht spoilern soll. Aber Sie haben natürlich recht, es ist eine Art Selbstermächtigung. Es hat damit zu tun, dass, und so geht es einem ja durchaus auch als Kind- und Jugendpsychiater oder vielleicht ganz allgemein als mitfühlender Mensch, dass man oft Zeuge von Dingen wird, bei denen man sich dann fragt, warum die Menschen nicht in der Lage sind, Vergeltung zu üben oder sich zu rächen oder vielleicht sogar selbst als Zeuge gerne in dieser Form handeln würde. Also diese Konstellation, die spielt motivisch, gemeint ist jetzt das Motiv der Taten, die Sie aufgezählt haben, die spielt motivisch schon eine wesentliche Rolle, das stimmt.
Aber Sie lassen ja auch offen, ob das tatsächlich hilft, wenn man sich dann selbst ermächtigt und quasi Rache übt. Sie schreiben im Roman, wenn das Böse tot ist, ist es möglicherweise nicht weg. Was heißt das in diesem Zusammenhang?
Naja, das heißt in dem Zusammenhang, oder das führt uns zu einem Punkt, den man ja eh kennt. Rache ist sprichwörtlich zwar süß und bringt vielleicht unmittelbar auch sowas wie Erleichterung oder Befriedigung. Rache ist in einem längeren Bogen betrachtet, aber nie wirklich zufriedenstellend. Das ist ja das Fatale an diesem Mechanismus.
Es geht indirekt in Ihrem Buch ja auch ums Schweigen oder Verschweigen von bestimmten Erlebnissen oder auch Taten. Denn das darüber sprechen ist ja sehr schwer. Das werden Sie als Psychiater natürlich besonders gut wissen. Sind Sie da auch jemand, der stellvertretend erzählt? Ist das Ihnen wichtig, dass Sie quasi denen, die keine Sprache...
Mir ist ganz wichtig, stellvertretend zu erzählen. Speziell, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, denen das eigene Erzählen abgewöhnt oder, wenn man so möchte, ausgetrieben wurde. Und mir ist es in dem Kontext vielleicht noch einmal speziell wichtig, weil es sich ja um eine systematische Vernichtung der Erzählfähigkeit dieser Kinder handelt. Das sind ja Kinder, von denen in dem Buch die Rede ist, die sich in institutionelle Erziehung befunden haben, das heißt, die in Wohngemeinschaften oder in dem Fall in einem Kinderheim aufgewachsen sind, aus welchen Gründen auch immer, und denen dann systematisch und gedeckt durch die Macht und die Mauern der Institution Dinge widerfahren sind, von denen man jetzt zwar zunehmend hört, aber über viele Jahrzehnte nicht gehört hat und schon gar nicht gesprochen hat.
Und ist es deshalb auch, weil es so systematisch war, etwas, was sich dann auch ja wieder systematisch in der Gesellschaft weitergesponnen und ausgebreitet hat? Denn Sie zeigen ja genau, auch, dass es auch noch andere Formen von Gewalt natürlich in diesem Furt gibt. Es gibt Rechtspopulismus, es gibt lauter schlimme Sachen, die letztlich auch auf das irgendwie zurückzuführen sind. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, nicht?
Das hängt miteinander zusammen und die Dinge, nur weil Sie vorhin vom Schweigen gesprochen haben, die Dinge, die unter dem Deckmantel des Schweigens passieren, das heißt Dinge, bei denen man sich einig ist in einem größeren Rahmen, dass darüber nicht gesprochen werden soll oder in der Öffentlichkeit gesprochen werden soll, diese Dinge wirken sich ja einerseits für die Opfer besonders fatal aus und dann auch historisch betrachtet besonders fatal aus, insofern als sie dann nie aufhören. Verschwiegene Dinge tendieren dazu, an die Oberfläche gelangen zu wollen. Und wenn man das verhindert, dann passiert das halt erst nach Jahrzehnten.
Es gibt, ich habe es schon gesagt, noch weitere Erzählstränge in Ihrem Buch. Da wird das Haus eines Rechtspopulisten mit einem Graffiti beschmiert. Es gibt ein Heim für Geflüchtete, die auch schikaniert werden. Also das ist auch ein Schauplatz. Es gibt viele verschiedene komplexe Figuren, vor allem eben zwei Herren, die wir auch schon kennen. Ludwig Kovacs, der Kriminalkommissar, und Raphael Horn, der Kinderpsychiater. Was haben Sie für ein Verhältnis zu diesen Figuren? Man denkt natürlich sofort, Raphael Horn, das muss so ein Wiedergänger von Ihnen sein. Steckt da was von Ihnen drin?
Ja, ein Freund von mir, guter Freund, Kulturjournalist, übrigens sagt in der Kulturjournalisten ja eigenen Offenheit immer wieder, na, du kannst ja sowieso über nichts anderes schreiben als über dich selbst, und da ist natürlich auch ein Körnchen Wahrheit dran.
Und verarbeiten Sie da auch Ihre eigenen Ticks? Denn der Raphael Horn, der hat so einen schönen Tick, der denkt immer, er denkt nur etwas, aber er spricht es dann laut aus, das fand ich sehr nett. Machen Sie das auch?
Das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Das ist ausgedacht. Aber wenn man zwei Herren, die 50 deutlich überschritten haben, in den Mittelpunkt einer Geschichte stellt und als Schreibender selbst in diesem Lebensalter ist, dann ist es wohl zwangsläufig so, dass man ganz viel auch über sich selbst schreibt und vielleicht ist es auch nicht ganz uncharmant zu lesen.
Ja, man hat so den Eindruck, dass Ihnen diese etwas schrägen, leicht beschädigten Typen auch sehr sympathisch sind, nicht?
Ich glaube, wenn man Mitte 50 ist und man ist selbst nicht etwas schräg und vielleicht ein wenig beschädigt, dann hat man im Leben irgendetwas falsch gemacht.
Das heißt, Sie verarbeiten nicht nur, was Sie auch mit Ihren Patienten erleben, da dürfen Sie ja nicht drüber sprechen als Arzt, sondern das ist insgesamt das Schreiben. Wie steht das Schreiben im Verhältnis zu Ihrem anderen Beruf?
Also erstens ist es so, dass man im Schreiben natürlich vor allem die Dinge verarbeitet, und ich denke, das passiert zwangsläufig so, die man mit sich selbst erlebt. Und da spreche ich jetzt nicht nur von medizinischen Dingen, sondern auch von Beziehungen. Also die beiden, Raphael Horn und Ludwig Kovacs, haben ja auch übrigens recht glückliche Beziehungen zu ihren Frauen, und ich spreche auch von den eigenen Kindern. Natürlich verarbeitet man das. Und Sie haben nach dem Beruf gefragt. Ich bin natürlich in der absolut glücklichen Verfassung, einen Beruf, oder sind ja immer diese beiden Hälften, das Schreiben und die Kinderpsychiatrie, in der Kinderpsychiatrie auch einen Beruf zu haben, in dem das Erzählen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und daher passiert es irgendwie ziemlich unangestrengt, dass da ganz viel Befruchtendes aus der einen Hälfte meiner Berufstätigkeit in die andere herüberfließt.
Umso auffallender fand ich, dass Sie aber doch auch eine sehr komplexe Art des Erzählens wählen. Das sind ja sehr viele verschiedene Schichten und Perspektiven und Erzählstränge, die Sie da auffächern. Das ist schon anspruchsvoll und in einem sehr positiven Sinn auch anstrengend, das zu lesen. Und da läuft Ihnen das so? Das glaube ich nicht bei so einem perfekt gearbeiteten Roman. Aber was ist die Absicht dahinter, diese leichte Überforderung?
Überfordern möchte ich meine Leser nicht, fordern möchte ich sie durchaus. Ich finde nichts öder als langweilige Literatur. Und langweilig ist eine Geschichte, wenn sie auf der ersten Seite schon durchschaubar ist. Und wenn sie, und das spielt bei mir im Schreiben immer auch eine Rolle, wenn sie keine Musikalität aufweist oder keine anspruchsvolle Form. Oder man kann vermuten, dass das irgendwas mit einer, jetzt psychiatrisch betrachtet, irgendwas mit einer leichten Zwangsneurose meinerseits zu tun hat, glaube ich aber gar nicht, sondern ich habe einfach auch immer eine große Lust an der Form gehabt, wenn ich geschrieben habe.
Und die Form zeigt ja auch, dass es eben nicht nur eine Weise gibt, etwas zu erzählen, sondern eben ganz viele verschiedene Perspektiven auf Ereignisse. Das steckt ja da auch drin.
Genau. Der Blick auf eine Geschichte aus mehreren Perspektiven, das ist etwas, das mich immer interessiert hat. Und die Art und Weise, in der sich Ereignisse verändern, wenn der Betrachter den Standpunkt verändert.
Paulus Hochgatterer, vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und der Roman Fliege fort ist beim Wiener Deutige Verlag erschienen und kostet 23 €.